Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hi Lynn. Wir haben heute eine vollgepackte Folge, ne? Eine vollgepackte Folge mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen, über die wir reden wollen.
Ja.
Aber der Überbegriff ist Buchmesse Leipzig. Wie war's? Wie lief's? Was haben wir erlebt? Was hat uns schockiert,
Richtig.
Gefreut?
Wenn die Folge rauskommt, ist die Buchmesse eine Woche her. Jetzt gerade
ist sie wenige Tage alt
sozusagen. Und
das ist unsere erste Wiederbegegnung.
Unsere erste Wiederbegegnung.
Seit der Buchmesse. Und ich freue mich schon sehr, weil da du hast einige Sachen aufs Outline geschrieben, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu erzählen willst.
Mhm.
Aber eine Sache, über die wir im Voraus schon gesprochen haben, Lynn, du hast ja einige Sachen auch moderiert, ne?
Mhm.
Unter anderem den Abend von den unabhängigen Verlagen, heißt das so? Oder wie?
Ja, die unabhängigen Spätausgabe heißt das. Das ist im Prinzip eine Lesenacht, die geht bis 0 Uhr ungefähr. Und da sind dann insgesamt auf zwei Bühnen, lass mich kurz rechnen, 18 AutorInnen zu Gast, beziehungsweise 18 Bücher von unabhängigen Verlagen werden vorgestellt.
Und das ist so im selben Raum oder so, zwei Bühnen?
Es ist im Westflügel in Leipzig. Okay. Das ist so ein, ich glaube, ein Puppentheater. Da gibt es unten ein Café, das ist die eine Bühne. Und oben gibt es noch einen größeren Theatersaal, das ist die zweite Bühne. Und das heißt, es finden immer zwei Veranstaltungen parallel statt. Es gibt drei Blöcke. Es ist übrigens auch das Einzige, was ich dieses Jahr moderiert habe.
Also so marathonmäßig, ne?
Genau. Und ich hatte auch genug zu tun, weil ich habe zwei Blöcke moderiert, ergo durfte ich 6 Neuerscheinungen lesen von unabhängigen Verlagen, ja.
Hast du ungefähr eine Seitenzahl? Also so oder so ein Gefühl so? Waren das eher so 200 Seitenbücher oder eher so?
Nein, es war ganz gemischt. Also ich hatte drei Bücher, die gingen auf die 250, 300 Seiten und ich hatte drei weitere Bücher Lyrik.
Mhm.
Und da es liest man ja auch ganz anders.
Ja, ja. Wie, und was ich sozusagen nochmal fragen wollte, was war deine Lesevorbereitung? Wie, also weil du, was ich so mitgekriegt habe, du hattest nicht so eine lange Zeit, ne, um das zu lesen.
Hm.
Hast du irgendeine Lesetechnik? Fliegst du über die Seiten? Machst du, also,
ja,
oder?
Du hast schon recht, ne? Das sind Neuerscheinungen. Das heißt, von manchem hat man nur die Fahne vorher als PDF. Manches kommt dann wirklich ganz kurzfristig zu einem. Und dementsprechend muss das schon gut organisiert sein. Bücher lesen sich unterschiedlich schnell, ist meine Erfahrung. Es kommt halt drauf an, worum es geht, wie sie geschrieben sind. Und Lyrik ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Meine Erfahrung ist aber, dass es nichts nützt, schneller zu lesen, als man normalerweise liest, weil ich in dem Fall einfach nichts mehr mitbekomme und dann am Schluss sogar was doppelt lesen muss. Was ich auf jeden Fall immer mache, ist, dass ich die Bücher komplett lese. Das ist nicht nur Idealismus und den Autorinnen gegenüber fair. Das hat bei mir auch ganz viel damit zu tun, dass ich mich einfach unendlich schämen würde, wenn man es mir anmerken würde bei der Moderation. Also ist auch so ein bisschen Selbstschutz, dass ich immer ein bisschen übervorbereitet bin. Es war auch dieses Jahr wieder so, dass ich zu jedem Buch 5 Fragen vorbereitet hatte, neben der Buchvorstellung und der Vorstellung des Verlags und des Autors oder der Autorin. Das Problem ist aber, dass pro Buch 20 Minuten eingeplant sind. Das heißt,
kommt
du stellst vielleicht zwei
fast,
Fragen,
ja,
wenn es hochkommt. Und das heißt eben auch, dass ich mit meiner Vorbereitung vielleicht dann manchmal ein bisschen zu überambitioniert bin. Aber ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich lese manche Bücher an einem Abend, dass ich mich einfach um 8 auf die Couch lege und erst aufhöre, wenn ich fertig bin. Bei Romanen, wo es viel um die Story geht und jetzt vielleicht die Sprache nicht im Vordergrund steht, geht das auch.
Ja.
Und bei Gedichten mache ich es nicht so, weil man kann einfach nicht so viele Gedichte so schnell hintereinander lesen.
Ja.
Und
es macht auch keinen Sinn.
Es,
ne?
macht keinen Spaß, also, es macht keinen Sinn. Und da mache ich es eher so, dass ich die Lyrikbände begleitend einfach bei mir habe. Im Alltag und alle paar Stunden schlage ich mal auf, wenn ich 5 Minuten Pause habe und lese, immer eins mehr. Und das ist dann so ein bisschen die Art und Weise, wie ich es vorbereite. Also ich glaube, bei so einer Veranstaltung wie dieser brauche ich schon einige Stunden, um das vorzubereiten.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also dieses, dass man so vorbereitet einfach sein will. Mir wäre das auch so unangenehm, auf einer Bühne zu sitzen und zu wissen, ich habe das Ding jetzt eigentlich kaum richtig gelesen oder weiß nicht mal, wer das geschrieben hat, habe überhaupt keine Ahnung zu irgendwas und dann sitze ich da. Ich finde, das ist auch einfach Professionalität, Ich weiß nicht, ob du diesen Post gesehen hast von Charlotte Knois neulich. Mhm. Hast du den zufällig gelesen mit den Lesungen,
ja,
wo sie sich beschwert hat?
Ja, da hat die Autorin Charlotte Knois sich beschwert über nicht honorierte Lesungen, die auf der Buchmesse nicht unüblich sind.
Mhm.
Und was dann bei manchen Veranstaltungen wohl gleichzeitig einherging mit einer gewissen mangelnden Professionalität oder mangelndem Engagement seitens der Moderation. Ja.
Genau, also sie hatte ja gesagt quasi, es ist in Ordnung, dass ich manchmal nichts bezahlt kriege. Ich mache das auch gerne, aber und dann hat sie ja so Beispiele genannt, dass sie irgendwie 120 Minuten einfach durchlesen sollte auf der Bühne. Und ein anderes Beispiel, wo der Moderator einfach keine Ahnung, das Buch einfach nicht gelesen hatte und das auch einfach offen gesagt hatte, auch keine Fragen an sie hatte, wo ich mir halt schon so denke, das wäre einfach so, in meiner Welt wäre das einfach so unvorstellbar, dass man sowas macht, dass man irgendjemanden einlädt, sich dann diese Dreistigkeit quasi hat, sich mit der Person auf die Bühne zu setzen und eigentlich zu wissen, ich habe aber jetzt nichts vorbereitet, so, ne? Die soll jetzt mal erzählen. So.
Es ist schwierig. Ich finde auch, man hat ja selbst nichts davon. Also ich habe ja nicht nur 6 Bücher kennenlernen dürfen, ich habe ja auch einen tollen Abend gehabt. Ich habe ganz viel über Schreiben erfahren, ich habe tolle Leute kennengelernt oder wieder getroffen, wenn ich sie schon kannte. Dazu kommt außerdem, dass ich das Gefühl hatte, es lief wirklich gut. Und ich habe dann auch direkt von Leuten, die im Publikum waren, zum Beispiel Anfragen bekommen für Veranstaltungen. Und das heißt, das ist ja auch für mich gut, wenn ich es ordentlich mache, weil es ist nun mal etwas, womit ich mein Geld verdiene. Und wenn ich mir zu wenig Mühe damit mache, könnte es passieren, dass es nicht mehr lange das ist, womit ich mein Geld verdiene. Also es ist natürlich auch kompletter Eigennutz mit drin, warum ich versuche, das ordentlich zu machen. Und ich habe auch ein tolles Buch mitgebracht, was ich da kennenlernen durfte. Und das zeige ich dir aber später.
Sehr schön, dann machen wir einen kleinen Schnitt und du darfst nochmal die kleine Ankündigung moderieren.
Richtig, Josef, ich freue mich. Wir werden in einer der nächsten Folgen sprechen über Bücher, die uns erreicht haben, hier in unserem nicht vorhandenen Headquarter, in unserem nicht vorhandenen
HQ.
Büro. Genau. Es kommt doch immer mal wieder vor, seit wir diesen Podcast machen, dass uns Verlage oder AutorInnen Bücher zusenden, die sie veröffentlicht haben. Wir haben die jetzt mal ein bisschen gesammelt in den letzten Monaten und wollen gerne bald eine Folge veröffentlichen, in der wir über diese Bücher sprechen, weil wir freuen uns natürlich darüber, dass Leute uns Sachen schicken. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch dauert von heute an, wenn diese Aufnahme hier aktuell ist. Ich glaube, 3 oder 4 Folgen später erscheint das. Also wenn
so innerhalb der nächsten 2 Wochen?
Ja, genau. Wenn ihr also noch Lust habt, uns etwas zuzusenden, eine eurer Veröffentlichungen zum Beispiel, oder ihr seid bei einem Verlag und möchtet uns etwas aus eurem Programm zusenden, macht das sehr, sehr gern. Wir schauen auf jeden Fall rein und konzipieren um diese Einsendungen eine schöne Folge, in der es nur um euch geht. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir mal direkt rein, Josef. Die Messe ist gerade zu Ende. Erholst du dich noch oder geht's dir gut?
Ich bin schon wieder fit. Bei mir war am Freitag das Programm schon abgeschlossen. Da war ich richtig durch und dann hatte ich schon das Wochenende zur Erholung.
Ah ja,
da war für
okay.
mich die Buchmesse schon vorbei. Anders als für dich. Aber wir hatten in einer unserer letzten Folgen schon mal was angesprochen, was jetzt auch bei der Buchmesse wieder aktuell wurde. Deswegen bleiben wir noch kurz bei dir. Und zwar dieses Briefprojekt mit niederländischen Schriftstellerinnen zwischen deutschen und niederländischen und flämischen, ne? So
genau.
Rund um das Gastland, den Gastlandauftritt der Leipziger Buchmesse. Da war ja, wie hieß das, Niederlande Flandern? Oder was war das Gastland?
Das Gastland war Niederlande Flandern, genau.
Und da hattest du ja dieses Briefprojekt gemacht, davon hast du uns ja auch schon erzählt. Und ihr hattet ja einerseits diese Lesung in Den Haag, in Amsterdam, ne?
Und Antwerpen war das.
Und Antwerpen.
Ja.
Und jetzt habt ihr euch zur Buchmesse wieder gesehen.
Richtig.
Und vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie diese Veranstaltungen so generell jetzt waren, dieser Veranstaltungszirkel.
Ja, ich hatte ja von Amsterdam und Antwerpen schon mal erzählt. Katzenmuseum, du erinnerst dich vielleicht.
Oh ja.
Das war sehr, sehr schön. Und ansonsten, haben wir uns jetzt wieder getroffen zur Messe und dieses Projekt offiziell beendet. Nadja de Vries, meine Brieffreundin aus Amsterdam, war hier in Leipzig und wir haben einen ganzen Tag lang, und zwar den Mittwoch, zusammen verbracht. Mittwochabend hatten wir unsere sehr schöne Lesung in der Schaubühne Lindenfels. Das war wirklich toll. Wir haben aus unserem offiziell letzten Brief gelesen, in dem ich Nadja aber auch frage, ob wir Freundinnen sein wollen und ob wir uns weiterschreiben möchten. Das war ja auch so das Überthema des ganzen Projekts. Kann man über diese Briefe eine Freundschaft aufbauen und den Austausch zwischen den Ländern und den Sprachen zu fördern. Ich habe Nadja sehr ans Herz geschlossen. Ich würde mich freuen, sie weiter in meinem Briefkasten sozusagen zu haben, regelmäßig von ihr zu hören. Wir sind uns da einig. Und das Lustigste war übrigens, dass wir kurzfristig noch ein Interview mit dem MDR hatten. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast.
Ich habe das auf Instagram verfolgt, ja.
Genau. Es war sehr lustig. Wir hatten quasi einen Dreh, der ging 2,5, 3 Stunden, also wirklich wahnsinnig lang. Ich habe immer sehr großen Respekt vor diesen Fernsehsachen, weil die so viel Zeit kosten. Und wir saßen am Kanal und haben Fragen beantwortet zu unseren Briefen. Und das Lustige ist einfach so ein bisschen, man redet da so 2 Stunden und irgendwann kommt man so richtig in Fahrt, man wird warm mit den Leuten, die waren alle sehr, sehr nett und dann wird man auch lustig und ich komme dann so aus mir raus und im Fernsehen sind es dann aber 2 Minuten und die werden komplett aus der Mitte zusammengeschnitten. Das heißt, ich wirke ein bisschen aufgedreht und überambitioniert, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir sozusagen
so
dort
eigentlich so lange war.
Genau, schon so lange dabei waren. Aber nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen erstaunt davon, was meine Hände tun, wenn ich gefilmt werde, weil meine Gestik ist wirklich von einem anderen Planeten. Ich weiß auch nicht, was da los war, aber es ist mir in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen. Das war alles in allem, ja, auf jeden Fall eine
spannende
sehr schöne Erfahrung, ja.
Zur Veranstaltung. Du hast mir mal erzählt, dass du die Briefe auf Englisch übersetzt und ihr die euch auf Englisch schreibt. Habt ihr die dann auf Englisch auch Deutsch vorgelesen? Oder?
Nein, also ich habe meinen in Originalsprache auf Deutsch gelesen und Nadja wurde sozusagen gelesen von einer Sprecherin. Deren Brief wurde ins Deutsche übersetzt und dann vorgelesen. In Amsterdam war das anders, da haben wir auf Englisch gelesen, beziehungsweise auf Deutsch und Niederländisch, weil alle Sprachgruppen vertreten waren.
Und hattet ihr eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher jetzt bei der Lesung?
Ja.
Das heißt, du hast dann auf Deutsch die Fragen beantwortet und sie dann auf Niederländisch?
Genau.
Okay, das fand ich nämlich einen ganz interessanten Aspekt, wenn wir mal überleiten, weil ja jetzt viele Lesungen waren ja dann zwar naturgegeben auf Niederländisch und dann gab es halt oft Dolmetscher und Dolmetscherinnen und ich muss leider sagen, dass bei der Veranstaltung, wo ich war, das nicht so gut geklappt hat. Also ich war bei zweien,
eine
war aus dem Französischen,
gespannt.
Da war es
okay.
Super, bei dem anderen fand ich was nicht so super. Und zwar gibt es ein Problem, wenn Leute eine Sprache nicht so gut können, dann wirken Leute immer erstmal ein bisschen dümmer, als sie eigentlich sind. Ne, das kennst du, das Phänomen.
Ja, ich bin immer die dumm wirkt,
also
wenn ich auf Englisch rede.
Also ich habe das auch so ganz krass gemerkt, als 2015 diese vielen Menschen kamen. Habe ich mal eine Zeit lang ehrenamtlich gearbeitet mit denen und habe halt Deutsch mit denen gelernt. Ne? Und da sind dann halt Leute, die, was weiß ich, Ingenieure sind oder irgendwelche Professoren oder sowas und die reden dann halt auf Deutsch so, ich kaufe ein Auto und wirken halt einfach durch diese Spracheinschränkung, wir haben da auch bei Lena Gorelick übrigens schon mal drüber geredet,
stimmt.
So, ne, wirken die einfach, die können nicht zeigen, was sie können, weil sie die Sprache nicht dafür haben. Und das Problem ist, wenn du einen guten Übersetzer hast, dann ist es kein Problem, weil dann wird das sozusagen, dann überträgt er die Sprache so gut ins Deutsche, dass du diesen Fluss der Gedanken, der sozusagen im Original beim Beantworten einer Frage entsteht, übertragen hat. Wenn das Dolmetschen nicht so gut funktioniert, dann wird das in so eine Kindersprache übersetzt und plötzlich wirken die Antworten der Autoren und Autorinnen relativ dämlich. Also so, ne, dass man so denkt, so, okay, danke.
Jetzt sag doch mal, von wem du redest.
Ich kann das leider nicht, also aber sagen wir mal so, der Abend hieß vor allem Frauen. Es waren da Conny Palm, Annelies Verbeke und Marieken Heidmann, das sind drei niederländische Autorinnen. Ich kannte nur Conny Palm tatsächlich, die anderen zwei kannte ich noch nicht und die Übersetzung hat halt einfach nicht so gut funktioniert.
Okay.
Jetzt möchte ich aber mit dir erstmal kurz über das Framing sprechen, weil es war sozusagen, irgendwie stand dann da so im Untertitel, die Zukunft ist weiblich, auch in der niederländischen Literatur und heute Abend lesen 3 weibliche Autorinnen, also eine sehr starke Betonung von weiblich.
Ja.
Jetzt kann man sagen, okay, der Titel der Veranstaltung kommt von Conny Palms neuem Buch, das heißt vor allem Frauen, aber die Moderatorin des Abends hat auch die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass es ja ein sehr weiblicher Abend ist, also ne, so mit nur Autorinnen und dann waren auch im Publikum außer mir und noch 3 anderen vielleicht nur Frauen und so. Und ich wollte von dir mal wissen, was du von dieser Art des Framings sozusagen hältst, um weibliche Stimmen stärker zu machen im Literaturbetrieb.
Ja, also grundsätzlich wollte ich gerade sagen, es kommt natürlich darauf an, was die Bücher wollen. wenn die Bücher einen roten Faden haben und das ist meinetwegen tatsächlich Auslotung weiblicher Lebensrealität im weitesten Sinne, dann
Feminismus.
Ja, Feminismus, whatever, vielleicht Kinder so kriegen. Mutterschaft, genau. Dann okay.
Ja.
Weil ich mir denke, das Wichtige ist ja, sind ja die Bücher. Ja, wenn es allerdings so ist, dass man quasi einfach noch drei Leute einladen will und die Bücher haben nichts miteinander zu tun und man findet auch nichts, was die Bücher miteinander zu tun haben oder macht nicht die Unterschiedlichkeit der Bücher explizit zum Thema und versucht dann alles in einen Topf zu werfen und denkt, okay, Frauen sind diejenigen, die die Bücher geschrieben haben, dann finde ich es, glaube ich, schade, weil es verschenkte Chance ist, über die Vielfältigkeit von Literatur, von Autorinnen zu sprechen. Insofern, wie gesagt, bei der Veranstaltung, ich kenne leider keines der Bücher von den Veranstaltungen. Aber wie ging es dir denn damit? Hast du sie alle hier liegen? Hast du sie alle auch gelesen?
Ich habe sie nicht alle gelesen. Ich habe eins gelesen, jetzt noch schnell. Mhm. Und die sind ja natürlich auch alle jetzt erst rausgekommen.
Ja.
Was mich halt extrem, was mich stört an sowas, ist, dass ich mir so denke, man hätte auch einfach, es war ja im Rahmen des Gastlandauftritts und man kann doch einfach sagen, wir haben hier drei Autoren oder drei Autorinnen meinetwegen, ja. Aber sozusagen, warum muss das so geframed werden, so das sind jetzt weibliche Stimmen oder so.
Ja.
Also ich finde es wichtig, dass es genug Bühnen gibt sozusagen, auch für, also genauso für Autorinnen wie Autoren und dass man das einfach hat, aber mich stört dann manchmal dieses, weil das habe ich mir auch gedacht, wenn es feministische Literatur gewesen wäre, wenn es jetzt dezidiert politische Literatur gewesen wäre, die sich mit Themen von Weiblichkeit, weiblichen Körpern und so weiter auseinandersetzt, okay, dann macht man so eine Veranstaltung, dann sagt man, das ist auch die Stoßrichtung.
Ja.
Wenn es jetzt aber einfach nur so ist, dass die Autoren zufällig weiblich sind, dann finde ich, ist das einfach kein hinreichender Grund, das so total zu framen. Und das hat mich einfach gestört, weil ich so dachte, das lenkt so von den Büchern weg und
ja,
lenkt dann darauf hin, dass die Frauen sind.
So
aber was ist
gerecht,
das? Was ist das Entscheidende dann in dem Moment, weißt du?
Ja.
Und wenn man aber viele Frauen haben möchte, kann man ja trotzdem drei Frauen. Ich finde, man kann drei Frauen zu einer Lesung zusammenschließen und sagen, die lesen jetzt, ohne dass man extra sagt, das ist jetzt ein ganz weiblicher Abend und die Zukunft ist weiblich und alles, sondern einfach nur sagen, da sind drei gute Bücher, die haben wir deswegen ausgewählt, die kommen alle aus den Niederlanden und die lesen jetzt heute Abend, ohne extra Erwähnung.
Ja, so war das ja ein bisschen bei unserem Briefprojekt.
Ja,
ja, also wir waren auch sechs Autorinnen, beziehungsweise sechs AutorInnen, ich will jetzt hier nicht irgendwie davon ausgehen, dass sich alle als Frauen definieren, das weiß ich ja auch gar nicht, aber das Spannende da war, das war nicht beabsichtigt, sondern es wurde, glaube ich, auch im Vorfeld des Ganzen ein Autor angefragt, der aber keine Zeit hatte und dann durch Zufall sozusagen, und es wurde aber dann nicht umgeframed, was ich ganz schön fand. Es waren also immer, es war auch, die ganze Atmosphäre des Projekts war, by the way, extrem toll und wertschätzend und schön und ich glaube auch, dass es daran lag, dass wir keine Männer dabei hatten. Ja, ich habe das sehr, sehr genossen und noch mehr habe ich genossen, dass es kein Thema war.
Ja, genau.
Dass es einfach so gewesen ist. Ja.
Ein erster Höhepunkt dieses Abends, der sonst etwas Wasserglaslesungs moderiert war irgendwie so, also sozusagen am Anfang relativ bieder daherkam und auch ein bisschen anstrengend, weil alles ist so freundliche Fragen, die man schon tausendmal gehört hat, die dann irgendwie nett beantwortet werden, aber schlecht nicht so gut übersetzt werden. Und dann denkt man sich so, oh Gott, bin ich hier gelandet? Wie lange dauert das noch? Drei Autoren, Autorinnen, weißt du, wie lange muss ich das jetzt noch? Aber ein Höhepunkt war dann Mariken Heidmann, die ist Biologin und ich hatte von ihr noch nichts vorher gehört. Die hat bei Klett Cotta ein Buch veröffentlicht, das heißt Wilde Erbsen. Und darin geht es um eine Frau, die von den anderen nicht als Frau anerkannt wird, weil sie sich nicht so verhält und nicht so aussieht und irgendwie alles ein bisschen anders macht. Und deswegen hat sie ständig Schwierigkeiten, als Frau anerkannt zu werden. Also beim Bäcker oder so sagt er dann zu ihren Junge und sowas, ne? Also diese. Und da wurden zwei Textstellen vorgelesen und das hat einfach, war so, dass ich so sofort gedacht habe, das klingt irgendwie lustig, das klingt nach Humor, das macht Spaß, diese Sprache.
Ja.
Und was ich noch ganz interessant fand, diese Mariken Heidmann hat dann erzählt, dass sie sich so daran stört, wenn so Debatten wie zum Beispiel um Geschlecht so behandelt werden, als ob das jetzt das neue große Ding wäre.
Ja.
Und die ist dann, was wir ja auch in unserem Podcast gerne machen, zu der mythischen Figur Ra zurückgegangen, die auch schon so eine so ein Thema damit hatte, dass sie nicht so ganz als Frau oder Mann zugeordnet werden konnte. Mhm. Und zeigt dann, also verpflichtet das dann in ihrem Roman und zeigt quasi, wie unterschiedlich die Gesellschaften darauf reagieren. Also wie anders unsere Gesellschaft darauf reagiert, wenn man es nicht gleich zuordnen kann, und wie anders, und ich glaube, so habe ich es rausgehört, auch toleranter die Gesellschaft von, was weiß ich, tausenden Jahren davor
ja.
darauf reagierte. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes, ein schöner Angang.
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Perspektive. Das klingt super vielversprechend, und das zeigt aber mir gerade ja auch nochmal, dass tatsächlich zumindest in zwei Büchern jetzt schon mal dieses Weibliche eine gewisse Rolle spielt. Bei Connie Palmen sind es ja die, es stehen ja Künstlerinnen im Fokus. Dort war es jetzt diese Frage nach dem Männlichen, dem Weiblichen. Wie ist es denn in dem dritten Buch gewesen?
Ist schon so im dritten Buch, das waren Geschichten, da ging es schon auch darum. Aber ich finde halt, ist das alleine schon, also nur das,
ja.
weißt du, wenn jetzt drei Männer ein Buch schreiben und das handelt jetzt, die handeln alle von irgendwie drei männlichen Protagonisten, finde ich, ist das noch nicht genug, um zu sagen, dass das Männliche, weißt du,
es würde
was,
ja auch nicht gemacht werden. Das ist vielleicht
werden,
ein spannender
genau.
Umkehr.
Die Männerrunde aus den Ganzen. Niederlanden ist hier, kommen sie heute Abend, die Zukunft ist männlich. Weißt du, das ist doch völlig bescheuert. Also, ja. so, aber gut. wir gehen mal von dem Thema weg.
Ende.
Aber das Beste war ja Rockstar-Auftritt, wirklich mhm. Rockstar-Auftritt ja. von Connie Palm.
Ja.
Die kam natürlich erst mal eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät. Ne? Kam dann rein, lief vorne auf zur Bühne, als es dann als sie dran war, so mit den, ich zeig dir das jetzt mal hier, so ne, die Hände so quasi so hoch, so
ja.
genau, Pommesgabel, lief die dann davor, Lederjacke an, so eine Sonnenbrille, raue Stimme, Haare völlig verwurschelt da, ne, die ist so klasse, und dann setzte sie sich da vorne hin
ja.
und haute ein Ding nach dem anderen raus, ne, ich sag dir mal so einer meiner Lieblingssprüche war, sie nimmt das Buch,
ja,
sagt, sie liest jetzt eine Stelle, Connie Palm spricht auch Deutsch, also
ja.
das war dann auch gut, sagt, sie liest eine Stelle, macht die erste Seite auf und sagt, ich lese immer ab der ersten Seite, weil bei mir ist es immer ab der ersten Seite richtig gut. Nächster Spruch war, ja, da ging es ums autobiografische Schreiben.
Ja.
Und dann sagt sie, ich habe eine Erzählerin gewählt, die mir sehr nah ist. Sie ist klein, witzig und brillant. Und so ging das halt die ganze Zeit. Die hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen rausgehauen, aber auf so eine Weise, wo ich dachte, das Publikum hat sie halt dafür geliebt.
Ja.
Und ich dachte auch so, genau darum geht's, dass du dir bewusst bist, du bist auf einer Bühne, da ist jetzt ein Abend und die Leute wollen auch ein bisschen unterhalten werden. Unterhaltung macht auch Spaß und das darf dann auch gern ein bisschen drüber sein. Und das hat auf jeden Fall, also, und sie hat es auch sehr gut vorgelesen, es hat große Lust gemacht, irgendwie ihr Buch zu lesen. Und ihr Buch heißt eben vor allem Frauen, und ich würde so zwei, drei Sätze darüber noch verlieren, bevor wir weitergehen. Es sind einfach Essays über Schriftstellerinnen und einen Schriftsteller, die Palm sehr bewundert. Darunter sind so Virginia Woolf, Sylvia Plath, über die sie auch ein eigenes Buch geschrieben hat, und Ted Hughes, Vivian Gornick, Joan Didion und Philip Roth. Und eigentlich ist es so, dachte ich, der perfekte Essayband für alle Schreibenden, weil eigentlich stellt sie sich quasi die Frage, was macht Literatur aus, wie funktioniert das, was ist fürs Schreiben wichtig, wie kann man eine Biografie beschreiben und so. Und sie macht das halt anhand dieser verschiedenen Figuren und hat für jede Autorin ein eigenes Schlagwort, unter dem sie, also zum Beispiel bei Olivia Lang steht dann daneben persönlich, ne? Also so verschiedene Sachen, die ihr beim Schreiben wichtig sind. Und sie hat auch gesagt in ihrem Vorwort, eigentlich bilden diese verschiedenen Schriftstellerinnen so die Summe, wenn man die Summe davon nimmt, ist es so das, was sie sich als perfekte Schriftstellerin irgendwie vorstellt. Ne? Diese Essays, die schwanken so zwischen, also die sind erst als Artikel erschienen in einer niederländischen Zeitung, und die schwanken so zwischen Literaturkritik, angereichert mit biografischem Material, und man könnte jetzt sagen, das Buch ist sehr dünn, es behandelt sehr viele unterschiedliche Autorinnen, ist das dann nicht alles so ein bisschen schnell drüber weg und mal schnell noch ein Buch gemacht zur Leipziger Buchmesse? Dieser Verdacht könnte ja aufkommen, wenn Texte, die einfach in irgendeiner Zeitung erschienen sind, dann zusammengefasst werden. Ist es aber nicht, weil Connie Palm halt bei jedem Thema, mit dem sie sich beschäftigt, sehr, sehr viel recherchiert. Also die hat dann halt irgendwie 10 Biografien gelesen und fügt das dann halt zusammen, und man merkt, dass jeder Text, auch wenn der nur 10 Seiten hat oder so, so eine Tiefe und so viel Nachdenken vorausgegangen ist, dass es total Spaß macht, die zu lesen. Also auf jeden Fall eine der Empfehlungen der Buchmesse.
Das ist ein Riesenproblem, Josef, dass ich immer 1000 Bücher für diesen Podcast lese und dann stellst du mir ein Buch vor und es macht so dermaßen Laune, dass ich denke, jetzt habe ich schon wieder so eine ewige Leseliste.
Das Schöne ist, dass es so ein bisschen so wie so einen richtig entspannten Film gucken, weißt du, so einfach was Schönes machen, ja, wo es einem einfach, ja, was Spaß macht. Kommen wir doch mal zu einem Buch, was du gelesen hast und vorgestellt hast,
ja,
und worüber ich unbedingt reden wollte, weil der Übertitel ist Sexshops in Ostdeutschland. Was hat es damit auf sich und was ist das für ein Buch, bitteschön?
Genau, also genau genommen ist ja der Titel Provinzlust und der Untertitel ist Erotikshops in Ostdeutschland.
Okay, okay.
Natürlich, Erotik,
also,
Josef.
Also, Lynn, das hast du dann aber, ja.
Hab ich falsch gemacht, ja.
Nee, ist alles okay.
Was ist das für ein Buch? Es ist eben eines dieser Bücher, die ich moderieren durfte und war für mich eine absolute Entdeckung. Wir haben natürlich wieder Fotos von den Büchern für euch bei Instagram hochgeladen. Schaut da doch gern mal rein, denn dieses Buch ist auch total sehenswert. Das ist in so einem schönen Rosa und gleich vorne drauf ist ja mein Favorite Sex Shop. Das ist nämlich Erotik Shop und Aquaristik. Das ist eine sehr spannende Kombi, aber vielleicht ist das jetzt verwirrend. Ich fange einfach mal von vorne an. Also, Sommer 2021, Uta Bretschneider und Jens Schöne tun sich zusammen und begeben sich auf eine Reise durch den Osten Deutschlands, um gemeinsam mit Erotik-Shop-BetreiberInnen, ja, in die Vergangenheit zu reisen und in die Zukunft zu schauen und so eine Art auch Aufnahme der Gegenwart zu machen. Denn, wie wir vielleicht alle irgendwie uns denken können, sind Erotikshops in der Provinz, in den Dörfern Ostdeutschlands jetzt nicht so weit verbreitet. Das war aber nicht immer so, sondern es gab mal wesentlich mehr. Uta Bretschneider ist Direktorin im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, hat sich ganz viel mit der DDR beschäftigt. Jens Schöne ist Historiker und Stellvertreter der Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das ist also ein richtiges Match und die beiden haben wahnsinnig Ahnung. Sie haben also diesen bebilderten Reportage-Interview-Band erarbeitet und im Prinzip ist das halt einfach ein Verzeichnis, ja, da sind einfach wahnsinnig viele Sexshops besucht und dokumentiert worden und
gibt's dann, also ist dann über jeden ein kleiner Text dabei oder was?
Ja, genau, also das ist nicht nur ein kleiner Text, sondern jeder Sexshop wird besucht und dann lernen wir die InhaberInnen kennen und wie das Ganze aufgebaut ist, die Geschichte dahinter, da gibt's ganz viele Bilder dazu. In dem einen Sexshop hat Uta Bretschneider dann eine Woche Praktikum gemacht, weil sie dazu aufgefordert wurde. Also es ist wirklich ein tolles Buch mit sehr, sehr viel Augenhöhe geschrieben, weil man könnte ja, man neigt ja auch dazu bei diesem Thema, oho, ein Buch über Sexshops, kicher, kicher. Und die machen das aber ganz, ganz toll, weil man einfach merkt, dass es überhaupt kein, wie man so schön sagt, Schmuddelthema ist oder so, ja. Also mir ging das ja auch so, dass ich erstmal, ich bin ja nun jetzt auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin halt seit 10 Jahren irgendwie in einer festen Beziehung. Ich bin jetzt vielleicht so erstmal nicht so die klassische Person, an die man denkt, wenn man an Sexshops denkt, weiß ich nicht. Ist aber halt auch ein Klischee, weil natürlich gehen alle manchmal in Sexshops und genauso diese Liberalität und so weiter, das ist halt was Schönes, das wird so normalisiert. Ich werde sogar rot, wenn ich nur darüber spreche, so geht's mir mit Sexshops, Josef. Insofern war das für mich genau das richtige Buch. Die gehen dann halt in diese verschiedenen Ortschaften, zum Beispiel Zwickau, Freiberg, Aschersleben, ganz toll, Ilmenau. Bei dir klingeln jetzt alle Glöckchen, weil ich komme aus Ilmenau,
du weißt das. Also kanntest du den dann auch
ja,
schon?
Lustigerweise ja, lustigerweise ist der halt, wenn man Ilmenau reinfährt, zu sehen am Industriegebiet.
Mhm.
Und daher kenne ich das quasi. Aber so habe ich jetzt den auch mal von innen gesehen, das war auch schön. Und dann ist noch einer in Leipzig drin. Das ist nun nicht Provinz im klassischen Sinne, aber es geht halt auch darum, so ein bisschen zu zeigen, was gibt es jetzt Neues mittlerweile. Ja, das ist ein sehr sexpositiver Sexshop. Vögelei heißt der, kennen vielleicht manche. Auch einen gibt's in Berlin. Ist jetzt auch nicht Provinz, aber ergänzt das Ganze auch schön, weil da eine Sexshop-Betreiberin am Werk ist, die auch eine eigene Manufaktur hat und die ganz früh so feministische Geschichten dort veranstaltet hat. Also insgesamt total spannend. Und dann gibt's eben auch so tolle Highlights wie eben diesen einen Sexshop-Betreiber, der die Geschäfte seiner beiden Eltern fortführen wollte und dann nicht nur den Sexshop übernommen hat, sondern auch den Aquaristikfachhandel. Und das ist jetzt alles in
so
einem
beides
quasi, ja, nebeneinander. Und ja, das ist einfach wahnsinnig interessant. Die Leute werden total plastisch. Da gibt es auch einen, der hat, glaube ich, Philosophie studiert und als Versicherungsvertreter gearbeitet und ist parallel im Sexshop-Geschäft. Oder Ehepaare, die das irgendwann machen. Und das Beste daran fand ich eigentlich, es gibt diese Bilder von, jetzt sage ich mal, älteren Männern, die halt vor ihrem Sexshop stehen, den die seit 30 Jahren betreiben. Und dann siehst du, und du denkst halt schon so, ich weiß nicht, ist mir irgendwie unangenehm, ja, was du halt so, fremder Mann und dann in diesem Zusammenhang, da hat man ja so Berührungsängste und dann siehst du aber halt Aufnahmen, historische Aufnahmen von früher, wie der Laden eröffnet wurde und siehst halt einfach irgendwelche alternativen Dudes, die halt sagen, ja, erstens konnte ich damit gutes Geld verdienen und zweitens war mir das hier alles viel zu spießig und verklemmt und du realisierst plötzlich, dass es halt eigentlich so ein komischer Kurzschluss im Kopf ist, ja, dass wenn du ältere Leute siehst im Sexshop, dass du das irgendwie befremdlich findest.
Zu schmierig oder sowas.
Ja,
nur so.
Und da musste ich mir echt an die eigene Nase fassen, so wie man so schön sagt. Ich habe da wahnsinnig viel dazugelernt und dazu kommt eben auch, dass man sagen muss, dass das an den Sexshops auch so ein bisschen exemplarisch wird, was in der DDR gern und nicht so gern gesehen wurde, wie irgendwie Wirtschaft funktioniert oder nicht funktioniert hat. Und das ist also wieder mal von den beiden ein Dokument der Zeitgeschichte. Und das lege ich allen ans Herz. Es ist auch ehrlich gesagt, und es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ein super Buch fürs Klo. Kennst du diese Bücher,
wo
man dann einfach gerne
total
reinguckt?
Ja, ja.
So, also wirklich perfekt. Ja.
Es ist auch sehr schön gestaltet einfach.
Mhm, genau.
Gleich catchy. Ach, man hat so eine catchy. Ich hab, ey,
so sagen
aber
die jungen Leute,
matchen,
Josef.
Wir matchen. Wir
stimmt,
sind
du
ja
hast
heute
auch ein pinkes
gleich
Buch.
Mal. Ich habe auch ein pinkes Buch. Ich gehe mit der
ist
Zeit.
Auch catchy, ja.
Ich gehe mit der Zeit.
Gibt es das Wort eigentlich, je öfter ich das sage?
Catchy?
Das ist so komisch.
Jetzt.
Sag mal, was du da für ein
von
pinkes Buch dabei
Angelo,
hast.
Angelo, oder ich weiß nicht, ich denke mal Angelo Thyssens heißt der. Der kommt eher aus Flandern und nicht aus den Niederlanden. Und das Buch heißt An Rändern. Der Autor ist Drehbuchautor und hat bei zwei sehr großartigen Filmen dieses Drehbuch geschrieben, nämlich The Girl und Close. Zwei queeren Geschichten. Und jetzt hat er seinen Roman vorgelegt. Und der Roman ist, ich sage jetzt nicht, dass er filmisch erzählt ist, das ist irgendwie ein doofes Klischee, aber eine Figur, ja, man hat es trotzdem erwähnt, aber eine Figur geht nach Hause zurück, der ist vielleicht so um die 30, hätte ich jetzt so geschätzt, es wird nicht so ganz erwähnt, aber vom Gefühl her, der kommt nach Hause in sein kleines Dorf in Belgien zurück, das Dorf liegt am Meer und das Erste, wer ihm begegnet, ist sein alter Lover, mit dem hat er sich verabredet, wobei Lover jetzt schon fast ein bisschen zu nebenher klingt, weil das war eigentlich seine große Liebe, seine erste.
Okay.
Und das in einem Ort, das wird immer wieder deutlich und angedeutet, wo Queersein jetzt nicht so normal ist oder es zumindest man mit diesen typischen Sachen zu kämpfen hat, die man aus vielen Erzählungen, aus vielen queeren Erzählungen kämpft, dieser Stigmatisierung, irgendwelche Sprüche von wegen, ah, da ist der kleine Schwuchtel oder ne, so,
ja.
So blöde Sachen einfach. Und das ist immer ein Thema bei diesem Thyssens, wenn man jetzt seine Filme hinzuzieht. Aber ich würde sagen, das ist hier nicht das Hauptthema, sondern hier geht es um die Beziehung dieses Jungen zu seiner alkoholkranken und stark geschädigten, gewalttätigen Mutter. Und diese Mutter ist tot. Das erfährt man dann, dass das der eigentliche Anlass ist, für ihn wieder nach Hause zu kommen. Und er kommt aber nur nach Hause aus Pflichtgefühl, weil er die Sachen der Mutter wegräumen will und weil er das niemand anderem überlassen will, dass die das irgendwie machen. Am liebsten wäre es ihm quasi, er müsste damit nichts zu tun haben. Das heißt, da hat man schon mal die Fallhöhe oder das Gefühl dafür, wie diese Beziehung zu der Mutter ist. Jetzt ist das interessant in diesem Roman, immer wenn, also es ist ein Ich-Erzähler, und immer wenn der Roman von der Gewalt und dem, was das Kind erlebt hat, erzählt, geht's in die Du-Perspektive. Das ist ein Kniff, der hier sehr gut aufgeht. Und es ist einfach unfassbar, wie viel und wie brutal die Gewalt ist, die dieser Junge erlebt und von der er erzählt. Und das, was ich daran so beeindruckend fand, war, dass er diese Gewalt, ist ja immer die Frage, wie erzählt man Gewalt, wie erzählt man Trauma, wie macht man das gut, wie macht man das so, dass es jetzt nicht einfach nur plakativ dahingeschrieben ist, sondern auch gleichzeitig zeigt, wie sich das psychisch auswirkt, weil das ja immer viel mehr ist als, sage ich mal in Anführungszeichen, nur der blaue Fleck, den man hat oder so, ne?
Ja.
Und was er macht ist, wenn er in diese Vergangenheitssequenzen zurückgeht, dann wird meistens nicht der Moment der Gewalt selber beschrieben, sondern entweder wie sie sich anbahnt, also wie die Mutter nach Hause kommt und er schon Angst kriegt und irgendwie, oder wie es danach ist. Ja. Also zum Beispiel geht er zu einem Freund auf den Geburtstag und der Vater sagt, warum hast du da 20 Stiche auf dem Arm? Oder warum hast du, und er beschreibt Gewalt auch als sowas sehr, also Körperliches. Da musste ich auch viel an unsere Körperfolge denken, weil quasi sein ganzer Körper ist lädiert. Und immer wieder gibt es dann plötzlich so einen Hinweis, der dann plötzlich im Text auftaucht auf, ja, da hatte ich ja ein blaues Auge oder in dem Sommer konnte ich nicht gut gehen oder und man merkt, wie diese ganze Kindheit, das über einfach normal war, dass dieses Kind immer mit irgendwas geschädigt ist, weil es wieder Gewalt von der Mutter erlebt hat. Und am Ende, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, weil das nicht der entscheidende Punkt ist, fährt er wieder nach Hause. Also es ist dieses klassische, einer kommt an einen Ort, an dem viel passiert ist und Dinge steigen wieder in ihm auf und dann geht er wieder nach Hause. Und es ist ein Buch über Einsamkeit, über eine Mutter-Sohn-Beziehung, über Gewalt, und es ist unfassbar erschütternd und unfassbar stark auf sehr, sehr wenigen Seiten. Also auch auf jeden Fall eine große Empfehlung, auch wenn es stellenweise sicherlich schwer zu lesen ist.
Ja, danke dafür. Das klingt wirklich lesenswert und super schön, dass du irgendwie im Rahmen der Messe solche Entdeckungen machen konntest. Ich meine, darum geht es ja auch irgendwie, oder? Dass man auf ganz engem Raum einer Stadt ganz viel lernt und ganz viel mitnimmt und so drüber stolpert.
Kennenlernt, total. Also gerade bei ihm wäre es auch so, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich sonst drauf gekommen wäre, weil man hat ja so seine Lieblingsautoren, Autorinnen, wo man wartet auf die neuen Bücher.
Ja, man hat so die Podcasts, für die man ständig irgendwas lesen muss.
Genau, ja. Ist schlimm. Schlimm ist das. Deswegen lass uns von den nervigen Podcasts und den Unebenen des Lebens weggehen und lass uns zu den Stars kommen, Lynn.
Ja, ich wollte gerade sagen,
du hast eine Starbegegnung gehabt, erzähl mal.
Ich hatte eine, Ich hatte eine Starbegegnung vor der Messe. Moment, wo habe ich das denn aufgeschrieben? Ach so, genau. Ich habe neulich bei Rewe einen Promi getroffen und ich war dort, mit wem war ich denn da einkaufen? Also entweder mit meinem Kind oder mit meinem Mann, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, oder mit beiden, who knows. Auf jeden Fall war ich so, Moment mal, die Person ist auf jeden Fall krass berühmt. Woher kenne ich die nochmal, woher? Du kennst sie, alle kennen sie, sie wohnt in Leipzig, das habe ich danach rausgefunden. Ja. Es ist Sandra Hüller. Und du hast Sandra Hüller nicht im Rewe getroffen,
nee,
sondern auf
Vergnügen
der Buchmesse.
Blieb mir verwehrt, aber auf der Buchmesse. Und zwar war die im Schauspielhaus Leipzig und hat Stellen aus Eri Bors neuem Roman vorgelesen.
Was für eine Kombi.
Es war eine super Kombi. Und ich erzähle dir auch gleich noch den schönen intimen Moment, den die beiden dann geteilt haben. Aber erstmal, die saßen also auf der Bühne. Sie hatte sich abseits gesetzt, hatte sich ihr Tischchen aufgebaut, hat sich so sehr bescheiden dann so auf ihren Text konzentriert, halt immer gelesen, wenn sie dann dran war. Es war natürlich sehr, also Eri Bors einfach ja durchaus auch in der Literaturszene ein Star und man hat gemerkt,
durchaus,
das Schauspielhaus war ausverkauft und man hat gemerkt, das ist natürlich dann schon sehr professionell geplant. Also da würdest du keine Moderatorin haben, die sich nicht vorbereitet hat oder so, ne? Das ist einfach, das ist dann schon so die obere Liga. Vanessa Wu, die arbeitet bei der Zeit und moderiert auch so ein Talk-Format in der Schaubühne Berlin. Und was an dem Abend besonders beeindruckend war, weil ich es jetzt davor ein bisschen negativ erwähnt habe, war die Dolmetscherin. Die war, glaube ich, noch nicht mal, also was ich jetzt so rausgefunden habe, noch nicht mal quasi fertig ausgebildete Dolmetscherin, sondern die hat einfach Philologie studiert in Leipzig und wurde dann da für den Abend. Und Eri Bors, der hat einfach teilweise 8 Minuten am Stück in fließendem Französisch das so erzählt, so gesellschaftliche Rahmen und was weiß ich. Und die hat das dann alles so extrem melodiös und gut und mit den komplizierten Wörtern übersetzt direkt im Anschluss und hat wirklich die ganze Zeit hin und her übersetzt, auch die Fragen an ihn übersetzt und so. Also die war wirklich so der unerwartete Star des Abends, sage ich mal, ne? Hat dann auch viel Applaus bekommen. Und Sandra Hüller hat vorgelesen, hat es sehr überragend gemacht. Wie gesagt, sie hat sich am Anfang so sehr bescheiden dahingesetzt, aber als sie vorgestellt wurde, gab es einen so krassen Applaus einfach, ne, für sie. Und sie ist ja trotzdem an dem Abend nicht der Star, sondern sozusagen auch dazu da, beizutragen zum Abend, aber man hat dann einfach gemerkt, alle wollten mal sagen, so, du wurdest für einen Oscar nominiert, du warst in 2 Oscar-nominierten Filmen, du hast so krasse Leistungen gebracht und es gab einfach so diesen umwerfenden Applaus.
Ach, wie toll.
Es gab dann auch danach, also so gegen Ende der Veranstaltung hat Eric Bohr dann sein Handy rausgeholt und hat Sandra Hüller beim Lesen von seinem Text fotografiert. Aber so süß, weil es war so unprofessionell, weißt du, von so voll weit weg hat er dann so und so, nur und so vorsichtig.
So
ja, genau. Ja. Also die Bilder sind auch, also es gibt die Bilder natürlich, aber die sind natürlich total schlecht. Er hat dann später noch bessere Bilder gekriegt vom Fotografen und so und die dann noch gepostet. Aber er hat auch diese total verwackelten gepostet. Ja, genau.
Menschen können so niedlich sein.
Total. Und kommen wir kurz aufs Buch, bevor ich ja, dann bevor einen schönen Moment mal zwischen den beiden schließe. Eric Bohr hat ein Buch, also der ist ja berühmt geworden mit Rückkehr nach Rennes, wo er über die Arbeiterklasse geschrieben hat, die sich, um es mal ganz grob zu sagen, den Rechten zuwendet und so ein bisschen erklärt, warum das passiert.
Ja.
Und die Arbeiterklasse ist in dem Fall eben auch seine eigene Familie und er kommt eben aus Rennes und das hat er in seinem ersten Buch beschrieben, das war ein riesen Bestseller. Und jetzt hat er wieder ein Buch geschrieben über seine Mutter. Und wieder gibt es die gleiche Mischung wie in Rückkehr nach Rennes aus Soziologie und Literatur. Mhm. Ausgangspunkt ist, seine Mutter kommt irgendwann, weil sie zu alt ist, in ein Pflegeheim. Und man kann sagen, innerhalb weniger Tage stirbt sie da.
Wow.
Oder weniger Wochen.
Ja.
Aber es ist wirklich nur eine ganz kleine Zeit. Und der Grund, so beschreibt es Eric Bohr, ist, dass dieses Pflegeheim einfach, dass es sozusagen so wenig Zuwendung gibt, dass man als alter Mensch einfach dann irgendwie zumacht und sagt, okay, dann ist es jetzt vorbei.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel eine Sache, die Mutter ruft dann bei ihm an und sagt, ich werde hier nie geduscht, ich darf hier nie duschen. Und dann ruft er bei den Pflegerinnen an und sagt, was ist das, also ne, können Sie mir das erklären? Und dann sagen die, naja, wir brauchen halt, um ihre Mutter zu duschen, zwei Pfleger, die da helfen, sie ins Bad zu bringen und das können wir halt nicht mehr als einmal in der Woche machen. Und dann erzählt er halt, wie er sich so gedacht hat, wie kann das sein, dass unser System für alte Menschen, für sehr alte Menschen so extrem kaputt ist, dass wir meiner Mutter nicht mal gewähren können, dass sie regelmäßig duscht oder sich wäscht, wenn sie sich gern waschen würde, irgendwie so, ne? Das war so ein, fand ich, relativ eindringliches Beispiel. Er bringt dann noch andere und hat einfach untersucht, wie sehr alte Menschen einfach keine Lobby haben. Die können halt nicht mehr für sich sprechen. Er hat das auch ganz schön erzählt, dass er gesagt hat, über die Jahre, wenn man ganz jung ist, denkt man eh nicht ans Alter. Wenn man älter wird, hat man auch erstmal noch zu viel zu tun mit seinem Leben. Wenn man dann noch ein bisschen älter wird, will man gar nicht mehr ans Alter nachdenken, weil man weiß so, das kommt bald und man möchte es nicht. Und dann irgendwann ist es zu spät.
Ja.
Dann kann man sich nicht mehr genug bewegen. Man kann nicht man kann nicht eine Bewegung gründen und sich in Paris auf die Straße stellen. Und er beschreibt dann auch, dass eigentlich alle sozialen Bewegungen sehr alte Menschen immer ausschließen. Weil zum Beispiel als Beispiel einfach so Occupy Wall Street oder sowas, dafür musst du halt hingehen und die Wall Street okkupieren.
Ja.
Da musst du dir ein Zelt da aufbauen. Und so ist es halt bei vielen Bewegungen. Das ist einfach jemand, der immobil ist, der zu Hause sitzt, der nicht hingehen kann. Das funktioniert nicht. Und lass mich kurz reden. Beziehungsweise willst du einfach kurz was erzählen? Ich mach kurz die Tür auf. So, jetzt war ich kurz raus. Die Post war da. Und die Klingel ist bei uns so laut, dass man das nicht ignorieren kann. Und
hast du wenigstens ein Buch bekommen von der Post? Oder waren es nur
Rechte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. aber gehen wir kurz nochmal zu Eric Bohr zurück. Er beschreibt eben, dass bei sozialen Bewegungen sehr alte Menschen eigentlich immer ausgeschlossen sind und dass sie nicht mehr für sich sprechen können und dass es deswegen wichtig ist, dass andere ihre Stimme ergreifen für sie.
Ja.
Das ist noch mehr als bei anderen, wo man vielleicht auch sagt, lass erstmal die selber hören, muss man für sie einstehen, weil sie können es nicht mehr.
Ja.
So. Und das versucht er mit seinem Buch und hat davon erzählt.
Wie alt ist eigentlich er?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so um die 70.
Ja, okay, also auch schon im Prinzip. Weißt du, Josef, ich erzähl kurz was, dass du durchatmen kannst. Du bist gerade die Treppe gerannt, ne? und zwar habe ich gerade so gedacht, als du erzählt hast mit dieser Situation im Pflegeheim, dass irgendwie es ja schon bei Kindern anfängt, dass man irgendwie alleine damit ist, ein Kind großzuziehen. Oft, wenn man keine Familie im Umfeld hat oder keine FreundInnen, die einen unterstützen. Und dass es manchmal schon zu zweit schwierig ist. Dann kommt dazu, dass viele getrennt oder alleine erziehen. Dann wird es nochmal schwieriger. Und ich frage mich, warum eigentlich im Alter sowieso davon ausgegangen wird, dass man als Pflegekraft irgendwie 10 alte Menschen abfertigen kann allein. Also wieso ist es so, dass ich irgendwie im Geburtshaus 2 Hebammen um mich kümmern? Aber wenn ich alt bin, kommt alle paar Stunden jemand rein, um mir die Windel zu wechseln, jetzt mal übertrieben gesagt. Müsste es nicht eigentlich in einem gleichen Verhältnis stehen? Müsste es nicht eigentlich so sein, dass, also wenn wir von Wertschätzung sprechen, ja, und von Angemessenheit, total. Müsste es dann nicht so sein, dass ich irgendwie Menschen um mich herum habe, die sich um mich kümmern und die mit mir Zeit verbringen wollen und die für mich da sind und die mir genauso helfen, aus dem Leben zu gehen, wie mir Menschen geholfen haben, ins Leben zu gehen?
Ja, total. Ich glaube, da zeigt sich auch sehr die Wertung der Gesellschaft, ne?
Ja.
Also, man will, dass neue Kinder kommen, und das ist ja gerade in westlichen Ländern, Japan zum Beispiel, ganz schlimm, aber in Deutschland auch, die Demografie wird immer älter und es kommen immer weniger junge Kinder.
Ja.
Das heißt, da wird noch was getan und ja teilweise stellenweise auch zu wenig, wenn man jetzt die Kita-Situation oder so anguckt. Ja. Und dann ist es aber so, diese sehr alten Menschen sind halt auch, das sind keine Wähler mehr, das sind jetzt nicht die Leute, die noch groß einkaufen gehen, die irgendwie, und dann gibt es so eine gewisse mangelnde Wertschätzung, die sogar umschlägt in so eine Ablehnung oder so eine Feindlichkeit, so eine, ja, dann bleibt halt weg und nervt nicht sozusagen. Und das beschreibt er in seinem Buch und das ist natürlich, also ich fand es einfach gut, dass er dieses Thema gewählt hat. Und was ich aber noch erzählen wollte, so zum Abschluss, und ich glaube, das Buch können wir einfach mal empfehlen, wir lesen, stellen das wie alle anderen auch auf die Leseliste, ist, dass er am Ende eben diese süßen Fotos gemacht hat und dann so langsam in Richtung Sandra Hüller gelaufen ist. Und man hatte so das Gefühl, dass ihm schon auch bewusst ist, dass sie einfach gerade sehr berühmt ist und einen Lauf hat. Und sie hat ja auch in einem französischen Film mitgespielt, Anatomie eines Falls. Und dann kam sie eben von ihrem Tisch, wo sie gerade gelesen hatte, und dann umarmte er sie plötzlich. Und sie war völlig überrascht. Man hat so richtig gemerkt, so, oh. Und dann war das einfach so ein Moment, das war so die unbeholfenste und gleichzeitig innigste Umarmung, die ich seit langem gesehen habe, weil die ging dann einfach ewig. Die standen dann so und haben sich dann so gedrückt und sich so beide gefreut, dass sie sich so, beide waren so total erfreut davon, sich jetzt zu umarmen da.
Ja.
Aber gleichzeitig war es halt auch nicht so geplant, ne, so wie man es, wie es manche dann machen, so nach dem Motto, nochmal ein Zeichen setzen, so haben wir gut gemacht oder so. Sondern es war so wirklich so ein ehrlicher Moment, der dann auch mehrfach gefilmt wurde. Erebor hat das dann auch auf seiner Instagram-Seite geteilt, also man kann sich das auch noch angucken. Und dann ging sie von der Bühne, sie hat sich dann bemüht, so sich schnell wieder in den Hintergrund, damit er der Star ist des Abends. Dann ging sie von der Bühne, er stand dann alleine da und Erebor kommt einfach, wenn wir mal über Schriftstellerinszenierung reden, der hat dann immer so ein Jackett, dann hat er so einen Schal und dann hat er so eine, wie so eine Eastpak-Tasche oder sowas, wo er seine Taschentücher und seine Bonbons und so drin hat. Und dann ging er noch zum Stuhl, um die alle, das wieder so zu packen und alles fertig zu machen. Und dann gab es in dieser Zeit einen riesen Applaus nochmal, wirklich ewig. Und er macht so an seiner Tasche rum, dann immer so, merci, merci, merci. Dann nochmal an seiner Tasche, dann die Tasche hoch, merci, merci, merci. Und dann ging er so langsam weg. Also es war wirklich eine schöne Veranstaltung.
Oh, wow.
Und ich glaube, weil ich jetzt auch die andere gesehen hatte und dann bis auf Conny Palm da vieles nicht so schön war. Ich glaube, da hast du auch viel mehr Ahnung als ich, aber diese menschliche Komponente, wenn man das Gefühl hat, da passiert was auf der Bühne zwischen Moderation, Dolmetschen und Lesen und all diesen verschiedenen Menschen.
Ja.
Wenn man das Gefühl hat, das ist mehr als einfach nur so, ich frage dich jetzt was, wie war es das zu schreiben? Ja. Du sagst, ja, es war ganz gut. Also, wenn das passiert, das sind die Momente, die Abende, die man sich irgendwie merkt, finde ich. Weil dann entsteht meistens auch was mit dem Publikum, was mehr ist als einfach nur, ich gucke mir das jetzt an und habe dann mal die Antworten gehört. Und sowas geht. Sowas geht, wenn man zum Beispiel eine Schauspielerin wie Sandra Hüller mit auf der Bühne hat, oder?
Wow, ich freue mich sehr für dich, dass du diesen tollen Abend miterlebt hast und uns heute so ein bisschen mit reingenommen hast. Das war unsere große Rückschau zur Buchmesse und wir sehen uns in einer, beziehungsweise hören uns in einer Woche wieder und dann werden wir uns mal über was ganz anderes unterhalten, nämlich über Endzeitszenarien in der Literatur. Wir reden über das Ende der Welt zwischen zwei Buchdeckeln. Dafür werden wir weit in die Geschichte zurückgehen und ich freue mich sehr darauf, Josef. Und bis dahin, lass es dir gut gehen.
Du dir auch.
Ach so, weißt du, was ich vergessen habe?
Ich weiß, was du vergessen hast. Ich habe gedacht, du machst die Verabschiedung jetzt mal davor.
Naja,
aber wir haben uns jetzt schon verabschiedet und als Schluss gibt es jetzt noch ein Gedicht gelesen von Lynn.
Und es hat auch mit der Buchmesse zu tun, denn ich habe auf meiner Reise in die Niederlande ein wunderschönes Buch bekommen und zwar Jeder See ein Meer, Elk Meer an See. Und das ist ein Buch, das erschienen ist um den Austausch zwischen den Niederlanden, Flandern und Deutschland zu fördern. Das sind also niederländischsprachige Gedichte, die übersetzt wurden und deutschsprachige Gedichte, die übersetzt wurden und von dem Kulturforum Antwerpen herausgegeben und zusammengestellt worden sind. Und ich habe eines rausgesucht von Max Temmermann. Grundton. Nicht den Frühling spürten wir, nicht den Nachhall von all dem, was noch auf sich warten ließ. Auch wenn die Jahreszeit des Barocks wie eine Seifenblase über der Stadt hing, Leipzig, das waren Kastanienbäume. Ich weiß noch, wie wir uns auf dem Hinweg verirrten. Wir sahen, wie Deutschland den Winterschlaf abschüttelte. Blüten, Blumen, Bienen. Auf der Richterskala platzten kraftvoll Knospen auf. In der Stadt hörten wir das Läuten der Gloriosa bis in den Park hinter dem Zoo. Wer sagt, das gibt es gar nicht, war bloß nicht dabei. Etwas kündigte sich an, dass alles gut wird. So ein Gefühl.
Das war Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.